Das Krankenhaus der Zukunft. Der KMA-Podcast mit Dr. Tobias Krick.
Ja, herzlich willkommen zur allerersten Folge Das Krankenhaus der Zukunft, dem KMA-Podcast. Mein Name ist Tobias Krick und heute sprechen wir mit Dr. Jens Schick, dem Chief Operating Officer und Vorstandsmitglied der Sana-Kliniken. Zusammen schauen wir uns an, was sich in der sektorübergreifenden Versorgung gerade alles tut, ob das wirklich funktioniert und wer eigentlich die Kosten trägt.
Diese Folge wird unterstützt von Thiemel Compliance. Patienteninformationen erfassen, in Behandlungen einwilligen, weitere spezifische Dokumente unterzeichnen. So startet meist der Prozess klinischer Patientenversorgung. Werden sämtliche relevanten Daten und Dokumente in standardisierter Form digital gespeichert, ist die Basis für durchgängige und effiziente Workflows gelegt. Patientenaufnahme mit eConsent Pro. Digital, effizient, sicher. Weitere Informationen finden Sie unter www.thieme-compliance.de.
Lieber Jens, herzlich willkommen. Was verbindet dich denn mit dem Thema sektorübergreifende Versorgung und auch Ambulantisierung? Warum bist du genau der Richtige, um mit uns darüber zu sprechen?
Lieber Tobias, erstmal danke für die Einladung. Was verbindet mich mit dem Thema? Also zuallererst die berufliche Ader. Ich bin zuständig bei der Sana sowohl für das stationäre als auch für das ambulante Geschäft, damit auch für das Thema sektorenübergreifende Versorgung. Und das ist natürlich ein Kernelement auch der Entwicklung der Sana der letzten Jahre, aber vor allen Dingen auch der nächsten Jahre.
Okay, dann lass uns doch mal einsteigen. Für uns ist am Anfang wichtig, einmal alle abzuholen. Und dafür würden wir gerne einmal die Begriffe überhaupt erstmal definieren. Ja, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Sektorübergreifende Versorgung ist das eine, vielleicht eher so der Überbegriff. Und dann gibt's Ambulantisierung. Vielleicht könntest du einmal für uns diese beiden Begriffe aus deiner Perspektive definieren.
Sektorenübergreifende Versorgung ist ja eigentlich per Begriff schon eine Definition und meint eben die Verknüpfung der verschiedenen Versorgungssektoren im Gesundheitswesen. So, das ist zum einen der Zugang des Patienten, der in der Regel über ambulante Versorgung passiert, dann die stationäre klassische Krankenhausversorgung und am Ende der Kette steht natürlich sowohl die Nachversorgung im ambulanten Bereich als auch möglicherweise, je nach Indikation, auch ein Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik. Und all das bezeichnen wir als sektorenübergreifend. Und im deutschen System ist eben historisch das Problem, dass diese Sektoren klassisch auch in der Vergütung getrennt sind. Es gibt für den ambulanten Bereich eine Vergütung, es gibt für den stationären Bereich Vergütung und für die Reha genauso. Und heute ist häufig im Alltag eben immer das Problem an den Sektorengrenzen. Und da ist die Frage, wie können wir das in Zukunft überwinden, insbesondere auch vor dem Hintergrund von Vergütungsthemen.
Okay, das heißt, es ist ja ein sehr stark durch Regulierung beeinflusstes Thema. Was du jetzt noch nicht ganz beantwortet hast, ist das Thema Ambulantisierung. Das spielt ja auch so ein bisschen da rein in dieses Sektorübergreifende und auch in das Thema Vergütung. Wie würdest du Ambulantisierung definieren?
Naja, Tobias, wenn du heute, ich sag mal, klassisch auf den Krankenhausbereich guckst, wo Sana auch herkommt, wo das Kerngeschäft der Sana-Klinik nach wie vor ist, auch von der Umsatzgröße her, ist eben, wenn wir uns Vergleiche mit fast allen anderen Ländern dieser Welt anschauen, Deutschland nach wie vor stark in den stationären Fallzahlen. Wir haben deutlich mehr stationäre Fallzahlen als in fast allen anderen Ländern und eben einen geringeren Teil in der ambulanten Versorgung. Und die These ist, dass eben nach wie vor im stationären Bereich in Deutschland ein Potenzial von, je nachdem, wen du fragst, von Experten von 20-30% ist, was man potenziell ambulant behandeln könnte, wenn denn die richtige Versorgungsform und auch Versorgungsvergütung da ist. Und das Thema Ambulantisierung im Krankenhaus ist ja auch nicht neu. Da reden wir auch schon seit wahrscheinlich 20 Jahren drum, angefangen mit Ulla Schmidt, die damals das Thema integrierte Versorgung eingeführt hat, was auch schon die Idee hatte, Sektoren zu überwinden, aber scheitert eben nach wie vor viel noch an auch Vergütung und Vergütungsanreizen. Und darum behandeln wir nach wie vor in Deutschland verhältnismäßig viele Patienten klassisch im stationären Setting.
Also unterm Strich ist es auch finanziell lukrativer, stationär zu behandeln aktuell.
Das ist aus Sicht von Kliniken so, dass tatsächlich Stand heute die insbesondere DRG-Vergütung, die wir in Deutschland ja jetzt auch seit ziemlich genau 20 Jahren haben, eher ein Anreiz ist, die Patienten im Krankenhaus zu behandeln. Und wenn man versucht, in einer ruhigen Stunde einfach mal aus Blickwinkel, Perspektive des Patienten zu denken, warum soll der ins Krankenhaus gehen, wenn es eben auch ambulant vergleichbare Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und da ist eben eine Grundvoraussetzung, das sehen wir ja auch in vielen anderen Ländern, dass die Vergütung durchlässiger sein muss und nicht der Anreiz, eben Patienten möglichst lange stationär zu halten, sondern eigentlich, ich sag mal, da den Patienten auch zu versorgen, wo es aus Sicht des Patienten Sinn macht. Und die Vergütung muss eigentlich dieser Logik folgen. Da haben wir aber nach wie vor eine klare Trennung zwischen dem ambulanten Bereich, der im Wesentlichen über die Kassenärztlichen Vereinigung finanziert wird, und dem Thema stationäres Setting, wo wir klassischerweise in großen Teilen über DRGs finanziert werden, die den Anreiz haben, es ist eine Pauschale pro Fall, die aber deutlich höher ist als eben die ambulante Versorgung.
Ja, ich finde das ganz spannend. Du hast jetzt in deinen vorherigen Sätzen auch so ein bisschen die Vergangenheit angesprochen. Du hast einige Diskussionen zum Thema integrierte Versorgung oder neue Versorgungsformen ja schon mitbekommen in der Vergangenheit. Und jetzt sind wir aktuell an einem Punkt, wo wieder mal dieses Thema Ambulantisierung auch von der Gesetzgebung her diskutiert und in verschiedenen Gesetzen behandelt wird. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen gedanklich mitnehmen. Wo nimmst du denn den Unterschied wahr zu dem, was jetzt gerade in der Gesetzgebung, in der Politik zum Thema Ambulantisierung diskutiert wird, vielleicht auch zu früher?
Das ist aus
meiner Sicht. Oder ist das Gleiche?
Ja, nee, es ist aus meiner Sicht ein doppelter Effekt, der insbesondere aktuell wieder hoch diskutiert wird. A, wegen Gesetzesinitiativen, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. B, aber auch, weil der wirtschaftliche Druck mittlerweile in Kliniken so groß ist, dass die Frage ist, was ist denn zukünftig auch eine geeignete Behandlungsform, die ausreichend finanziert wird? Und da hat mit Sicherheit die Corona-Pandemie nochmal als Beschleuniger gewirkt. Wenn man guckt heute, wir sind nach wie vor im stationären Kernbereich deutlich unter den Leistungszahlen vor der Corona-Pandemie, also 2019 als vergleichbare Zahl, und können die stationären Kapazitäten gar nicht mehr füllen. Dadurch kommt es, weil eben die Finanzierung dem nicht gefolgt ist. Wir haben, wenn du guckst, ungefähr eine Erlössteigerung von 5,5%, Kostensteigerung von 10-12%. Da geht eine Schere auf, die nicht mehr zu schließen ist. Und parallel in die Diskussion kommt jetzt das Thema eben Krankenhausreform. Und der steigende Druck oder Anreiz, Schrägstrich, der Politik eben mehr zu behandeln im ambulanten Bereich, wo sich, glaube ich, auch in der Corona-Phase schon erste Trampelpfade eingeschlichen haben, was mit Sicherheit ein Grund ist, warum auch heute nicht mehr alle Fälle in den Kliniken aufschlagen. Was aus meiner Sicht per se eine gute Entwicklung ist, weil nochmal, wenn man aus der Patientenperspektive schaut, wir beiden würden auch nicht freiwillig ins Krankenhaus gehen, wenn wir möglicherweise ambulant A, einen schnellen Zugang und B, auch adäquate Behandlung haben. Und das wird gerade versucht, in einem, ich sag mal, wirtschaftlichen Druck für Krankenhäuser kombiniert mit Gesetzesinitiativen eben einen höheren Druck zu erzeugen, dass Krankenhäuser vermehrt ambulant behandeln.
Insbesondere im Thema Krankenhausfinanzierungsgesetz oder in welchem Kontext sprichst du jetzt?
Da kommt ja leider das Thema Ambulantisierung nicht vor im Krankenhausfinanzierungsgesetz. Haupttreiber sollen sein, also klar, es gibt ja heute schon ambulantes Operieren im Krankenhaus. Es gibt neu den Anreiz über das Thema Hybrid-DRGs, was in diesem Jahr mit einem noch schmalen Katalog eingeführt worden ist. Hybrid meint eigentlich, ich sage mal, eine Zwischenfinanzierung zwischen ambulant und stationär. Das Krankenhaus bekommt eine Vergütung, die ungefähr 30-35% unter einer klassischen DRG-Vergütung liegt und kann dann selbst entscheiden, wird der Patient einen Tag behandelt, zwei Tage, drei Tage behandelt, und es gibt keine Abschläge mehr möglicherweise durch Untergrenzverweildauern im DRG-System. Das heißt, es soll ein Anreiz geschaffen werden für Krankenhäuser, eben vermehrt Patienten auch im ambulanten Bereich zu behandeln. Das ist nur bis heute ein relativ überschaubarer Bereich. Und wie gerade schon gesagt, das Thema Ambulantisierung im Kontext Krankenhausgesetzgebung kommt gar nicht vor. Und in den meisten Bereichen haben die Krankenhäuser ja gar keine Möglichkeit, ambulant zu behandeln, weil ihnen die Zulassung fehlen, die in der Regel von den Kassenärztlichen Vereinigungen eben vergeben und beplant werden. Da beißt sich im Moment so ein bisschen die Gesetzgebung da im eigenen Kreis oder dreht sich im eigenen Kreis, weil es ist kein rundes System. Die Krankenhausreform wird ohne Ambulantisierung gedacht. Es soll möglicherweise Öffnungen für kleine Krankenhäuser geben, aber das Grundsatzproblem ist nach wie vor nicht angelegt und auch nicht gelöst.
Okay, also du hast jetzt zum einen die Hybrid-DRGs angesprochen, da würde ich gerne nochmal ein bisschen nach einer tieferen Einschätzung von dir fragen, wie du die aktuell einschätzt. Und dann dieses ganze Thema, was erwartest du denn? Kommt denn da noch was oder bleibt das so in der Gesetzgebung, dass das Thema Ambulantisierung nicht genügend behandelt wird?
Also angekündigt ist es zumindest, wenn man sich eine der vielen Reden von Herrn Lauterbach anhört, dass da noch was kommt. Es gibt seit einigen Wochen das 10. Gutachten der Regierungskommission, die eben vieles zu dem Thema auch ambulante Öffnung und sektorenübergreifende Vergütung vorschlägt, ist bisher aber nicht in Gesetzgebung gekippt. Insofern müssen wir da warten, was kommt. Auf deine Frage, wie findest du Hybrid-DRGs? Ich finde sie persönlich gut, weil tatsächlich die Logik zu sagen, ihr behandelt den Patienten so, wie es sinnvoll ist und unabhängig von Vergütungsanreizen, ist aus meiner Sicht ein sinnvoller Ansatz. Es ist nur das Problem für viele Krankenhäuser, ich muss dann auch Strukturen schaffen in einer Klinik, die dann mit einer 30-prozentigen Vergütungskürzung es überhaupt möglich machen, die Patienten auch wirtschaftlich zu behandeln. Das heißt, ich kann nicht im gleichen Setting arbeiten wie im stationären Bereich. Und bisher ist es tatsächlich ja von der reinen Fallzahl des Kataloges noch überschaubar. Man könnte auch sagen, die Kliniken können dies ja ein bisschen üben damit, um auch Strukturen und Prozesse umzustellen. Wenn man sich aber den Katalog der Hybrid-DRGs, der schon angelegt ist, auch fürs nächste Jahr anschaut, da werden deutlich mehr Leistungen in diesem Katalog aufgeführt. Das heißt, der Grund oder die Grundzielsetzung ist angelegt. Und ich würde sagen, aus meiner Sicht, auch aus seiner Sicht, ist das positiv. Es muss nur mehr Leistung in das Thema kommen. Und am Ende müssen es eben die Kliniken schaffen. Und das ist für uns auch, für unsere Standorte im Moment die größte Herausforderung, das Thema Hybrid-DRGs dann eben in schlanken Prozessen, was auch ein Umdenken sowohl in Medizin als auch Pflege bedeutet, in Klinikstrukturen oder angepassten Klinikstrukturen eben zu erbringen. Und das ist im Moment für alle Kliniken, auch jeglicher Trägerschaft, eigentlich die größte Herausforderung.
Ja, dann würde ich da gerne nochmal in die Tiefe fragen. Wenn alle oder fast alle vor einer ähnlichen Herausforderung stehen, nämlich wie bringe ich so ein System Hybrid-DRGs in die praktische Umsetzung, sodass es auch realistisch gut funktioniert. Hast du denn da oder habt ihr Überlegungen, die anderen weiterhelfen können? Wie geht ihr denn daran? Sind wir schon im Speziellen, aber vielleicht gerade noch also in die Allgemeinheit gesprochen. Was kann man denn sagen? Was funktioniert da vielleicht gut, was weniger gut?
Also wenn ich mal von oben, möglicherweise sagst du dann etwas von der Metaebene anfange, muss ich versuchen an jeder Klinik. Und dafür sind Kliniken eben insofern unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Versorgungsstrukturen. Sie sind in unterschiedlichen Regionen. Mal sind es Ballungsregionen, mal sind es ländliche Regionen angesiedelt. Also ich glaube, man kann das nur pro Klinik denken. Versuchen wir tatsächlich, den Weg des Patienten sowohl ambulant als auch stationär zu denken. Das heißt, wir versuchen für die Kliniken da, wo es Sinn macht, einen ambulanten Zugang zu bekommen. Das ist in der Regel dann sind das KV-Zulassungen, die wir versuchen, an das Krankenhaus anzusiedeln. Entweder selber, sprich wir kaufen KV-Sitze, oder aber auch in Kooperation mit niedergelassenen Kollegen und Partnern, dass wir sagen, wir haben eigentlich an einem Standort den kompletten Zugang auf ambulant stationäre Versorgung und dann zu Ende gedacht möglicherweise auch auf die Nachsorge. Und das ist bei uns im Moment tatsächlich das Hauptthema für jeden Standort. Wie schaffe ich es, die Versorgungskette des Patienten so abzubilden, dass ich die Voraussetzungen habe, eigentlich ambulant stationär aus einer Hand zu behandeln? Das muss aus meiner Sicht die Zielsetzung sein. Da sind aber tatsächlich die Voraussetzungen und Situationen total unterschiedlich zwischen Stadt und Land. Wenn ich mir ländlichen Regionen anschaue, da ist ja heute schon auch ohne Krankenhausreform häufig das Krankenhaus der einzige Versorger noch in der Region. Niedergelassene haben es häufig schwierig, auch Nachfolger zu finden für ihre Praxen, sodass da das Krankenhaus heute schon eine herausgehobene Rolle spielt. Und in Ballungsregionen ist es nach wie vor natürlich eher ein umkämpfter Bereich, auch in der ambulanten Versorgung. Und da muss jede Klinik für sich eine Lösung finden, wie sie den Prozess des Patienten für sich abbilden kann und dann in der Klinik Strukturen schafft, wie man das auch mit schlanken, schnellen Prozessen machen kann. Da spielen in Teilen auch unterschiedliche Berufsbilder eine Rolle. Wir werden das mit Sicherheit nicht alles mit voll examinierter Pflege machen. Wenn du dir den ambulanten Bereich anschaust, da sind eben überwiegend Arzthelferinnen auch beschäftigt, so dass wir den Mix hinbekommen müssen, schlanke Prozesse mit eben dann auch Personalstrukturen, die dazu passen und in Ergänzung eben das stationäre Angebot. Und da sind wir mittendrin. Was häufig eben nach wie vor das Problem ist, du brauchst diese ambulanten Zugänge, die heute nicht so einfach zu bekommen sind.
Also ich habe jetzt ganz gespannt zugehört. So dieses ganze Thema ambulant, stationär aus einer Hand, an einem Ort, hört sich ja eigentlich so aus Patientensicht ideal an. Also so, wie man sich das wünschen würde. Ist das realistisch auch sagen wir mal, von größtem Vorteil für Patientinnen und Patienten, beziehungsweise wie kann man möglichst große Vorteile für diese Gruppe erschaffen? Oder hat das Ganze vielleicht auch Nachteile? Kann es Nachteile haben in Zukunft?
Das ist immer die Frage aus Sicht, was will denn der Patient? So aus meinen Erfahrungen, sowohl beruflich als auch privat, wollen die zunächst mal schnellen Zugang zur Versorgung, zu guter Versorgung, qualitativ hochwertige Versorgung, die man, glaube ich, voraussetzen muss, aber dann eben auch einen nahtlosen Übergang in die geeignete Versorgungsform. Das muss ja nicht immer stationär sein. Und was wir heute sehen in verschiedenen Regionen, du hast in Teilen heute schon lange Wartezeiten im ambulanten Bereich, insbesondere im fachärztlichen Bereich, so dass viele Patienten ja schon heute Probleme haben, überhaupt den Zugang zur Versorgung zu kriegen. Darum landen übrigens nach wie vor viele Patienten in Rettungsstellen von Kliniken, wo sie möglicherweise gar nicht hingehören. Und ich glaube, da ist es schon sinnvoll, das komplette Versorgungsangebot zu schaffen. Nochmal, das muss nicht immer alleine sein. Das kann auch mit engen Kooperationen mit niedergelassenen Partnern sein. Aber dass du eben immer weißt, wie sind Zugangswege und wie bekomme ich den Patienten möglichst schnell dann auch in die adäquate Behandlung. Und das ist, glaube ich, die Hauptherausforderung, wie wir das die nächsten Jahre in Deutschland organisieren.
So als Digital Native stelle ich mir da natürlich die Frage, kann die Digitalisierung da auch helfen? Ja, also im Sinne von, es gibt ja eigentlich diesen Dreiklang mittlerweile, digital, ambulant und stationär. Spielt das da in der Diskussion deiner Wahrnehmung nach eine Rolle? Ist es überhaupt sinnvoll?
Ich glaube, es ist in der Perspektive, ist das zwingende Voraussetzung, dass wir das natürlich auch möglichst digital in Prozessen unterstützen. Ich meine, du bist da Experte. Es ist ja teilweise ernüchternd, was wir dann heute im Alltag sehen, wie dann digitale Zugänge zur ambulanten oder stationären Versorgung sind. Aber das ist für uns
meist keine.
Ja, also ja. Bis auf die bekannten Portale, die dann möglicherweise wie Doktorlib Zugänge eröffnen, ist es ja tatsächlich in Teilen ernüchternd. Und das ist für uns das, was wir jetzt aus Sana Sicht und nochmal, das muss dann am Ende jeder Krankenhausträger für sich selber auch organisieren. Natürlich kann das in einer Perspektive nur mit digitalen Prozessen und am besten von Beginn an funktionieren. Und da ist unser Hauptthema, was wir parallel jetzt, ich sag mal, zu dieser Organisation von Versorgung, wie wir glauben, Versorgung funktionieren kann, das parallel zu denken mit unserem Hauptthema, das Sana-Patientenportal, meine Sana, wie wir eben versuchen, auch Patienten möglichst schlank in digitalen Prozessen überhaupt mal in das System kommen zu lassen und B, auch viele Services dann möglicherweise vorab schon selber auszufüllen, Aufklärung und so weiter, dass man den Patienten eben bestmöglich durch das System steuert. Da sind wir aber, glaube ich, muss man nüchtern feststellen, aufs Gesamtsystem gesehen, trotz KZG und vieler Fördermittel sind wir da tatsächlich am Anfang, gerade auch im Vergleich zu fast allen umliegenden ausländischen Ländern.
Ja, das ist wohl leider so. Du hast aber jetzt schon den perfekten Übergang auch zu euch, zu Sana und auch ein bisschen zum Speziellen von euch geschaffen. Ich hätte nämlich jetzt eigentlich sowieso noch mal ein bisschen genauer gefragt, wie ihr das ganze Thema Ambulantisierung, sektorübergreifende Versorgung, aber vielleicht auch noch mal anders formuliert. Du hast jetzt ja eben von der Patient Journey, von dem Patientenweg gesprochen. Kannst du den mal noch ein bisschen genauer spezifizieren? Ja, also ich bin jetzt Patient X und ich, wie trete ich in Kontakt mit den Sana-Kliniken idealerweise in eurer perfekten Patient-Journey? Wie entscheidet sich, dass ich ambulant oder stationär gehe? Welche digitalen Prozesse habt ihr integriert? Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen?
Ich kann es gerne versuchen. Also wir haben uns ja als Sana insgesamt, ich hol mal ein paar Sätze aus, ja. vor 8 Jahren auf dem Weg gemacht, weg vom reinen Krankenhausbetreiber. Das sind wir klassisch, mit auch Schwerpunkt, wenn du auf Umsätze guckst, sind wir nach wie vor klassisch Krankenhausbetreiber. Haben gesagt, wir müssen das weiterentwickeln und nennen das für uns integrierter Gesundheitsdienstleister. Schneller, früher Zugang des Patienten zu allen Dienstleistungen, die er braucht. Das eine ist Behandlung. Angefangen mit der Prävention, über ambulante Behandlung, über stationäre Behandlung und dann wieder zur Entlassung. Aber auch Services, die wir mittlerweile anbieten, ob das Sanitätshäuser sind, ob das Services ausgehend vom klassischen Krankenhausbereich sind, wo wir Einkauf anbieten und so weiter. Also wir verstehen uns da tatsächlich so ein bisschen als Spinne im Netz, sowohl für Patienten als aber auch für externe Partner. Weil selbst wenn ich auf uns gucke und sage, wir haben schon eine Größe, die ist für Deutschland groß, sind wir natürlich in der gesamten Versorgung Deutschland immer noch ein kleiner Teil des Ganzen. Und daher glaube ich, das geht auch nur mit Partnerschaften und das eben genannte Portal, wo wir jetzt im dritten Quartal versuchen, die ersten Piloten auch zu launchen an zwei Standorten, ist eben von Anfang an offen gedacht auch für Kooperationspartner und externe Anbieter, weil wir eben gesagt haben, die Zukunft kann eigentlich nur in vernetzter Versorgung funktionieren. Und was wir neben dem stationären Geschäft stark gemacht haben, wir haben uns die letzten Jahre stark engagiert, auch im ambulanten Bereich, mit eigentlich drei Facetten. Wir haben, wie viele andere auch, rund um unsere eigenen Kliniken MVZs, also medizinische Versorgungszentren, aufgebaut, wo wir versucht haben, die ambulante Versorgung, ich sag mal, rund um das Krankenhaus zu erschließen, möglichst in enger Partnerschaft mit der Klinik, auch möglichst, ich sag mal, Fachabteilungen, die in der Klinik auch schon vorhanden sind, um eben das, was wir eben schon hatten, Tobias, diese sektorenübergreifende Versorgung dann auch insofern zu leben, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, den Patienten schon früh, nämlich in der ambulanten Versorgung zu sehen. Das ist so der eine Part, immer ausgedacht von lokalen Klinikstrukturen. Das zweite, dass wir für große Indikationen, insbesondere Radiologie, Orthopädie, uns stark engagiert haben, deutschlandweit. Da haben wir mittlerweile, glaube ich, die größte Kette für radiologische, orthopädische Versorgung mit der ME360, wo wir immer gedacht haben, ambulant, stationär zusammen. Das heißt, wir haben immer da, wo es Sinn gemacht hat, rund um Krankenhausstandorte, insbesondere Orthopädie und Radiologie. Und Orthopädie, wenn du auf das Portfolio der Sana guckst, ist historisch ein Schwerpunkt der Sana, auch in den Kliniken, tatsächlich Strukturen zu ermöglichen, die es den Patienten erlauben, von ambulant bis stationär bei uns komplett zu versorgt werden. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, wir haben die letzten Jahre für uns, das ist dann mehr ausgehend von Kliniken gedacht, gar nicht so sehr aus Sicht des Patienten, die pathologische Versorgung für den Konzern wieder komplett ingesourced. Das war früher, haben wir viele Sachen in dem Bereich auch outgesourced, wie andere Partner auch, sodass wir heute unsere Kliniken alle auch wieder pathologisch selber versorgen können, sowohl ambulant als auch stationär. Und da ist mittlerweile ein Netzwerk entstanden von knapp 650 Kassenarztsitzen, wo wir eben ambulante Versorgung tatsächlich anbieten können und dann zusammen mit unserer Klinik, mit unseren Kliniken den Patienten auch optimal versorgen. Und so ist ein bisschen unsere Herangehensweise der letzten Jahre. Und auch wenn du fragst, was ist die Perspektive? Tatsächlich, das meinte ich eben zu Beginn schon, ambulant, stationär zusammen zu denken. Dafür brauche ich aber auch einen Zugang zur Versorgung. Und das ist uns die letzten Jahre, glaube ich, ganz gut gelungen. Und wenn ich mal gucke, was passiert die nächsten 5 Jahre, bin ich mir ziemlich sicher, auch vor dem Hintergrund der Krankenhausplanung, wenn sie denn jetzt kommt, die neue Krankenhausgesetzgebung, werden diese Bereiche immer mehr verschwimmen. Und da fühlen wir uns durch die letzten Jahre eigentlich ganz gut vorbereitet, auch wenn wir da mit Sicherheit noch nicht jetzt am Ende der Umsetzung sind.
Okay, sehr spannend. Danke für die Einblicke. Also ich hatte jetzt so ein, du hast ja euch als mehr als Krankenhauskonzern, sondern als Gesundheitsdienstleister bezeichnet. Und als privater, ich nenne es jetzt trotzdem mal Krankenhauskonzern, ist es vielleicht auch für euch leichter, solche Strukturen zu etablieren im Verhältnis zu anderen Mitbewerbern? Es gibt ja nicht nur private Klinikbetreiber, sondern es gibt eben auch die kommunalen, es gibt die kirchlichen. Also sprich, habt ihr da Vorteile? Ist da das Mindset vielleicht auch gerade bei solchen privaten Kliniken anders? Wie nimmst du das wahr?
Ich glaube, mehrere Facetten. Zum einen, ja, ich glaube, wir haben es ein Stückchen leichter als der eine oder andere Marktteilnehmer. Das hängt zuallererst auch mit unserer Aktionärstruktur zusammen. Wir sind privat, gar keine Frage. Wir gehören den privaten Krankenversicherern, die sich mal vor fast 50 Jahren, 2026 ist es dann soweit, auf den Weg gemacht haben, zu zeigen, dass man qualitativ und wirtschaftlich hochwertige Krankenhausversorgung anbieten kann. Das war so der Gründungsgedanke mal der Sana und ist tatsächlich heute auch noch der Anspruch, warum unsere Aktionäre und Eigentümer Krankenhäuser führen. Die haben aber gleichzeitig sich auch auf die Fahne geschrieben, wir stehen für Flächenversorgung. Das heißt, Sana ist sowohl in ländlichen Regionen als auch in Ballungsgebieten tätig und sichert eben in vielen ländlichen Regionen dann auch die Versorgung, sowohl ambulant, stationär, und stellt natürlich am Ende des Tages dafür auch Kapital zur Verfügung und hat den großen Vorteil für uns im Vergleich zum Kapitalmarkt, wo wir uns natürlich auch bedienen könnten, dass die privaten Krankenversicher Teil des Systems sind. Also sie verstehen Versorgung, sie wollen Versorgung selber gestalten und benutzen uns ja auch als Vehikel, das zu tun. Und das macht es uns natürlich in dem Gesamtsystem ein bisschen einfacher, wenn du am Ende Eigentümer hast, die selber sagen, Wir wollen Versorgung mitgestalten und eben auch Versorgung von Patienten gestalten und eben nicht nur privat versichern, sondern zum Großteil eben GKV-Patienten wie jede andere Klinik auch. Also da ist mit Sicherheit ein Vorteil, ein solches Setting zu haben. Ansonsten glaube ich, muss sich jeder für sich selbst die gleichen Gedanken machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie es im deutschen System die nächsten 5 bis 10 Jahre anders funktionieren soll, als dass diese, ich bleibe jetzt mal wieder bei dem Begriff Sektorengrenzen, auch wenn er nicht schön ist, dass die enger miteinander vernetzen, verschwimmen in Teilen. Und da muss sich jeder, glaube ich, in seiner Region, in seiner Klinikstruktur Gedanken machen, wie er damit zurechtkommt. Und wenn ich noch einen Schritt weitergehe, wir haben ja jetzt nur über, was haben wir für ein ambulantes Potenzial in Kliniken? Ich bleibe mal bei diesen 25-30%. Ist, glaube ich, auch unstrittig. Was wir darüber hinaus ja auch noch haben, wenn du in andere Länder guckst, deutlich höhere Verweildauer der Patienten. Wenn bei uns noch ein Hüft-Knie-Patient 7-8 Tage liegt, das wird ja im Ausland in ganz extremen Fällen ambulant gemacht, aber in vielen Ländern in 1-2 Tagen. Das heißt, da kommt ja noch ein zweites Element die nächsten Jahre, dass sich die Verweildauern der Patienten weiter deutlich reduzieren werden und ich das auch nur gewährleisten kann, wenn ich a, schnell in Prozessen und Organisationen bin, b, aber auch adäquate Strukturen haben, um den Patienten dann eben schnell ambulant stationär durch das System zu schleusen. Und da ist, glaube ich, der zweite Motor auch der Veränderung, dass sich das die nächsten Jahre mal deutlich, also die Verweildauern deutlich nach unten entwickeln werden. Wir haben uns die letzten 12 Monate mal ein paar Sachen auch im Ausland angeguckt. Also das ist schon faszinierend. Wenn du den USA beispielsweise siehst, der Patient kommt morgens für eine Hüfte rein, morgens um 7 und geht um 12 nach Hause, die ambulante Versorgung. Da sind wir in Deutschland noch meilenweit von entfernt. Ich will nicht sagen, wir sollen amerikanische Verhältnisse haben, aber wenn du siehst, was in den Prozessen und die operieren nicht groß anders, sie sind eben deutlich anders organisiert, was auch Berufsgruppen betrifft, andere Berufsbilder betrifft, was auch Vergütungssysteme betrifft. Aber medizinisch ist da kein Riesenunterschied. Und ich glaube, da haben wir noch einen weiteren dornigen, weiten Weg vor uns.
Ja. Ja, jetzt hast du das Thema Verweildauern angesprochen, welches ja schon seit immer ein sehr kritisches Thema ist. Allein bei der Einführung des DRG-Systems ist es, glaube ich, so eins der Themen, das immer wieder diskutiert wurde, ob das denn gut ist, wenn die Verweildauern runtergehen. Also jetzt hast du die USA angesprochen. Hast du da Statistiken, Studien, gerade jetzt bei dem Thema Hüfte, dass das im Sinne oder zum Wohle der Patienten ist in dem Fall? Oder ist das, wie ist da deine Einordnung?
Ich sag mal, medizinisch vom Ergebnis der reinen OP, glaube ich, kann man sagen, ist das kein relevanter Unterschied. Was du natürlich organisieren musst, und darum ist USA am Ende natürlich für unser System auch kein Vorbild. Du musst die Behandlungskette danach organisieren. Ne? Was passiert denn, wenn du dann zu Hause bist? Also den Patienten, glaube ich, schnell nach Hause zu kriegen, ist die eine Herausforderung. Da sagen mir unsere Experten, insbesondere Operateure auch, das kriegen wir schon hin. Die zweite Frage ist, wie sieht Nachsorge aus? Und richtig, da wird natürlich ein System dann auch noch komplexer. Wir haben ja, wie du weißt, in Deutschland auch die nächste Besonderheit, Reha-Kliniken. Auch das gibt's in der Form an ambulanten Ländern nicht. Du musst aber dann schon auch ambulante Nachsorge entwickeln, die den Patienten dann natürlich zu Hause auch adäquat versorgt. Das geht auch mit digitaler Unterstützung, zum Beispiel im Therapiebereich. Aber das kannst du natürlich nicht isoliert denken. Was ich nur nach den Eindrücken der letzten Monate, und da kannst du auch Israel nehmen, du kannst Dänemark nehmen. Ich glaube, es ist egal, wo du am Ende hinguckst. Die Patienten sind deutlich kürzer im Krankenhaus und uns muss es gelingen, eben die Nachsorge, und dann kommst du wieder zu dem Thema auch sektorenübergreifend, so zu organisieren, dass es dem Patienten trotzdem gut geht. Und da sind wir noch meilenweit von entfernt.
Ja, das ist ja letztendlich das oberste Ziel, zumindest das, was auch immer von allen Akteuren besonders in den Vordergrund gestellt. Wir machen ja Versorgung für die Patienten und nicht für das System, um das System zu optimieren. Und deshalb sollten natürlich auch medizinische Qualität im Vordergrund stehen. Aber so habe ich auch immer
Patient
alles.
Der Patient Tobias hat doch überhaupt kein Interesse, lange im Krankenhaus zu bleiben.
Null. Nee, das hat er auch nicht. Also es sei denn, es ist sinnvoll. Ja, also,
das ist sinnvoll.
Ja, dann würde ich sagen schon.
Gar keine Frage. Aber wir wissen doch heute schon auch jetzt bleiben wir bei der Orthopädie, weil das so ein Lieblingsthema von mir ist. Da muss der Patient nicht mehr 7 oder 8 Tage liegen.
Ja.
Es gibt überhaupt keinen Grund dafür.
Nee, also ich, da bin ich auch völlig bei dir. Also aber quasi immer diese zweiseitige Betrachtung, denke ich, ist schon sehr notwendig, was ist organisatorisch sinnvoll und was ist medizinisch sinnvoll. Aber da bin ich, ich weiß ja, dass ihr das auch beides immer im Blick habt. In allen Gesprächen habe ich das auch immer so rausgehört habt. Noch eine andere Frage. Du hast vorhin das Thema Finanzierung angesprochen. Also dass das gerade das Thema Ambulantisierung und stationäre Versorgung auch vor Herausforderungen stellt. Wie macht ihr das denn? Ich weiß nicht, ob du das jetzt uns preisgeben kannst, aber in eurer Konzernstruktur, wie ist das denn mit der Finanzierung bei euch geregelt, sodass das, was du eben beschrieben hast, nämlich sowohl eine MVZ-Struktur, eine orthopädische Praxen, pathologisch, dann eure Kliniken logischerweise, wie kriegt ihr das finanziell, organisatorisch hin, dass das gut funktioniert, gerade vielleicht auch im Verhältnis zu anderen? Ist das eure Größe, die das macht? Ist das dann die bestimmte Prozessoptimierung? Kannst du da eine Antwort drauf geben?
Ich kann es zumindest mal versuchen. Also auch wir haben da ja die letzten Jahre, es wäre ja gelogen, wenn nicht auch Lehrgeld gezahlt. So, ich sage mal, die Anfangsidee war der Krankenhäuser, da nehme ich uns gar nicht aus. Wir kaufen mal Praxen im ambulanten Bereich auf und das wird schon irgendwie gehen. Und hauptsächlich haben wir versucht, ich sage mal, Einweisungsströme abzusichern, neue Einweisungen zu kriegen, sodass das stationäre Setting abgesichert ist. Das ging möglicherweise auch eine ganze Zeit ganz gut. Was aber nicht funktioniert, ist, dass wir als klassischer Krankenhausbetreiber gut ambulante Medizin betreiben können. Das können Niedergelassene viel besser als wir, viel effizienter. Sie kommen aus dem System. Und da haben wir die letzten Jahre schon viel, viel gelernt. Und man sieht ja, das gilt für Sana genauso, glaube ich, wie für einen Großteil unserer Wettbewerber, dass wir uns schwer tun, ambulante Praxen wirtschaftlich zu betreiben. In der Regel ist es so, wir kaufen Praxen von Alteigentümern, die bleiben dann noch 3 Jahre dabei, weil sie es müssen nach dem Verkauf. Und sobald die aufhören, kommt dann ein angestellter Arzt von uns, der bewusst in die ambulante Medizin geht, weil er möglicherweise nur noch 38,5 oder 40 Stunden arbeiten will und eben dann auch seine Arbeit gut macht, aber nach 40 Stunden aufhört. Praxen leben in Teilen davon, dass sie A, Unternehmer sind, B, wahrscheinlich auch ein Stück am Ende Selbstausbeutung. Die kommen nicht mit 40 Stunden zurecht, sondern arbeiten eben so lange, wie es dann Unternehmer auch tun und können dadurch Praxen viel effizienter betreiben als wir. Und das ist ein Learning der letzten Jahre. Wir haben uns ja viel auch mit externen Partnern zusammengetan. Die Med360 beispielsweise betreiben wir mit dem, oder haben es betrieben mit dem Alteigentümer. Und da sieht man eben, das können niedergelassene Ärzte besser. Sie kennen die Treiber im System. Und da müssen wir es schaffen, für die ambulante Medizin auch Anreizmechanismen zu schaffen, die es uns dann am Ende auch ermöglichen, auch da wirtschaftlich zu arbeiten. Da tun wir uns in großen Teilen nach wie vor schwer. Und das, glaube ich, wenn ich das richtig wahrnehme, fast für die gesamte Branche gilt.
Okay, danke dir für deine Einschätzung. Sehr spannend. Meiner Wahrnehmung nach trifft das zu. Wir springen jetzt nochmal zu einem anderen Thema. Und zwar, du hast ja gesagt, wie in der Gegenwart eure Aktivitäten zum Thema Ambulantisierung, sektorübergreifende Versorgung sind. Blicken wir nochmal ganz kurz in die Zukunft. Ihr seid ja sicher nicht am Ende angekommen. Kannst du uns mitnehmen, was denn noch so geplant ist, zumindest für die Themen, die ihr öffentlich sagen könnt? Wie geht's weiter?
Na, ich glaube, für uns werden wir diesen Weg, den wir eingeschritten haben, die nächsten Jahre konsequent weiterverfolgen, weil es in die richtige Richtung geht. Eben zu sagen, was ich eben dargestellt habe, wir sind stark in ambulant gewachsen, wir haben aber auch stationäre Strukturen dazugenommen und versuchen, das gemeinsam zu denken. Da bin ich zu 100% davon überzeugt, das ist der richtige Weg. Um das im Detail zu beantworten, muss man ein bisschen schauen, was kommt jetzt möglicherweise auch bei einer Krankenhausreform raus und was kommt nicht mehr raus. Wenn es gelingen würde, also ja, wenn es überhaupt eine Reform gibt, ist die erste These. Und die zweite These, wenn es dann noch gelingt, was ja ein Anspruch ist, den ich auch für richtig halte, Krankenhaus, ich sag mal, Fälle zu konzentrieren, da wo es Sinn macht, das Thema auch, ich sag mal, Menge und Qualität zu bündeln an Standorten, heißt am Ende ja auch, dass Standorte nicht mehr an der Versorgung teilnehmen, zumindest für diese Leistungsgruppen, führt ja auch dadurch, dass was im ambulanten Bereich passieren wird. Weil wenn ein Krankenhaus diese Leistung nicht mehr erbringen kann, kann auch kein Einweiser mehr eine Leistung dahin schicken. So, das heißt, auch da wird sich ja ein Setting verändern, das auch für niedergelassene Kollegen eben der Weg ein bisschen vorgekennzeichnet ist, dass ich eben auch nur noch in Krankenhäuser einweisen darf, die diese Leistungsgruppen haben zukünftig. Und das wird auch bestehende Trampelpfade, die es glaube ich, heute auch gibt, verändern und wird auch den ambulanten Bereich verändern. Das, auch da wieder Unterschied, glaube ich, zwischen Stadt und Land. Aber in ländlichen Regionen, glaube ich, wird es in Zukunft noch schwieriger für Praxeninhaber, ihre Praxen zu verkaufen. Weil am Ende gibt es nur noch einen stationären Versorger in der Region. Und der Anreiz für Kliniken, glaube ich, dann noch Kassenarztsitze zu kaufen, wird geringer. Und in Ballungsregionen wird es wahrscheinlich weiterhin Wettbewerb geben. Man darf eins nicht vergessen, das haben wir jetzt so ein bisschen ausgespart in der Diskussion. Ambulantisierung geht ja in zwei Richtungen. Also ich könnte ja auch als Praxis auf die Idee kommen, ich kann etliche Leistungen, die ein Krankenhaus heute macht, selber machen. Das heißt, da entsteht möglicherweise, oder es entsteht ja heute in Teilen schon, Wettbewerb von der anderen Seite, dass selbstbewusste, große, niedergelassene Praxen sagen, ich kann das selber. Und das Krankenhaus brauche ich vielleicht noch, um mir Räume zu vermieten und Geräte zu vermieten. Aber ansonsten die Leistung mache ich selber. Also da wird sich schon auch ein Marktzettel verändern. Und ich glaube, dass es dazu führen wird, dass Kooperation zwischen Krankenhäusern und Niedergelassenen die nächsten Jahre noch enger wird. Und mir fehlt ein bisschen der Glaube dazu, dass das ist, glaube ich, ein Satz in dem letzten Gutachten der Regierungskommission, ob man möglicherweise die doppelte Facharztschiene abschafft. Das sehe ich zumindest in Deutschland die nächsten Jahre nicht. Das heißt, die Bereiche werden auch gezwungen, enger zusammenzuarbeiten. Und wir tun ja bei dem Thema Ambulantisierung heute manchmal so, das geht schon alles irgendwie. Aber wenn du dir eine durchschnittliche deutsche Arztpraxis heute anguckst, die wartet ja nicht auf Patienten, die ist ja selber voll. Also dass die noch einen Großteil der Ambulantisierung übernehmen, das halte ich für eine Mehr. So, und das heißt, es geht, glaube ich, viel mehr in Kooperation. Und damit meine ich gar nicht immer Kauf von Strukturen, sondern tatsächlich Zusammenarbeit auch über Kooperationsverträge, was am Ende auch sinnvoll ist.
Okay. Jens, wir sind jetzt schon kurz vorm Schluss angekommen. Ich habe jetzt noch eine doppelte Abschlussfrage, beziehungsweise eine Kombination aus zwei Fragen. Und zwar zum einen, vielleicht kannst du das verbinden miteinander, könntest du mir einmal sagen, wenn du jetzt in die Zukunft blickst, insbesondere natürlich vielleicht auch mit Hinblick auf anstehende Krankenhausreformen, aber auch noch darüber hinaus, was müsste sich noch ändern, was müsste passieren, damit diese ganzen Transformationsprozesse hin zu sektorübergreifender Versorgung noch besser funktionieren würden? Ja, und wenn du das schaffst, das wäre der Geniestreich, das zu verbinden mit einem Fazit, ja, zu unserer heutigen Sitzung, die wir miteinander hatten, zum Podcast. Das wäre ideal. Also einmal Bezug zu, was müsste noch passieren für den Transformationsprozess, und dann einmal abschließende Worte zu dem gesamten Thema sektorübergreifende Versorgung, Ambulantisierung.
Was müsste noch fehlen? Also da könnten wir ganz einen Podcast, glaube ich, mit füllen, aber ich versuche das jetzt mal aus meiner Sicht in knappen Worten. Also, dass wir eine Reform brauchen, unstrittig. Dass die Grundthesen, wir haben zu viel Krankenhäuser und wir konzentrieren Leistung zu wenig, unterstütze ich auch, würde ich auch einen Haken dran machen. Die Instrumente, die jetzt da sind, werden nur dieses Thema nicht lösen, weil die Reform aus meiner Sicht an vielen Stellen eben nicht zu Ende gedacht ist. Und am Ende Ideen wie dieses Unwort Level 1i Krankenhäuser, dem könnte man ja sogar auch was abgewinnen. Dafür muss es nur eine ausreichende Finanzierung geben. So, ich glaube, daran krankt heute vieles, dass Reformansätze da sind, wo auch, ich sag mal, medial jeder sagt, ja, unterstützen wir. Auch unsere Partner, Deutsche Krankenhausgesellschaft, da sagt ja keiner, wir brauchen keine Reform. Aber das Wie, glaube ich, da ist großer Nachbesserungsbedarf. Insbesondere am Ende, wie wird das Ganze finanziert? So, die Frage ist ja zu null beantwortet. Und wer sich die Instrumente anguckt, ob das Vorhaltefinanzierung ist, die nach wie vor an Fallzahlen geknüpft ist, die also auch kein Problem löst, ob das am Ende auch die Frage ist, wie schließe ich denn den Krankenhäuser? Also es bleibt ja nach wie vor der Spagat. Der Bund sagt, wir haben 500, 600, 700 Krankenhäuser, I don't know, zu viel. Sage ich ja, stimmt. Aber wie komme ich dazu, dass der Landrat und Bürgermeister dann auch sein Krankenhaus schließt, was ja nach wie vor am Ende auch Sache der Länder in der Krankenhausplanung ist. Also ich glaube, dieser Spagat ist nicht aufgelöst und zeigt ja am Ende auch die mühsame Diskussion zwischen BMG und den Bundesländern. Ich bin kein Prophet, Tobias, den Ausgang kann ich dir auch nicht sagen, aber ich glaube, mit den Instrumenten wird das nicht zu einem gewünschten Erfolg kommen. Und was wir am Ende brauchen, aus Sicht eines privaten Investors, am Ende brauchst du natürlich Finanzierungssicherheit über die nächsten Jahre. Wie sollen dann solche Versorgungsstrukturen abgebildet werden? Das ist heute nicht ausreichend berücksichtigt. So. auf deine Frage jetzt nochmal, ich sag mal, mach mal so ein Rundumbild jetzt auch zum Thema, wo stehen wir jetzt? Was hat auch dieser Podcast erreicht? Ich glaube, der Druck ist so groß im System, und zwar der ökonomische Druck. Das sieht man ja daran, dass, ich sag mal, fast wöchentlich irgendwo entweder große wirtschaftliche Probleme oder aber Krankenhausinsolvenzen dann jetzt auch tatsächlich passieren, wird dazu führen, dass eben auch die Veränderung jetzt passiert, mit oder ohne Krankenhausreform. Unsere Forderung ist ja eher nur zu sagen, das muss eine sinnvolle Reform sein, die das geordnet macht und nicht jetzt einfach zufällig. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass dieses Zusammenwachsen ambulant stationär, und dann sind wir eben auch bei dem Titel jetzt des Podcasts mit sektorenübergreifende Versorgung, dass das die nächsten Jahre passieren wird. Am Ende, weil der ökonomische Druck so groß ist, und das ist wahrscheinlich für uns im Alltag im Moment noch schwieriger als Finanzierung, weil wir die Leute gar nicht mehr finden. Weder in der ärztlichen Versorgung noch in der Pflege. Das heißt, wir müssen es jetzt schaffen, Versorgungsstrukturen zu schaffen. Und wir haben wahrscheinlich von allen ein bisschen zu viel. Wir haben zu viele Kliniken, wir haben zu viele Praxen und wir haben bei allen Bereichen zu wenig Personal. Und diesen Spagat jetzt hinzubekommen, dafür haben wir gute Ansätze, die leider in Summe für ein Gesamtsystem nicht zu Ende gedacht sind. Und wenn man mal überlegt, Augen zu und man hat mal ein paar Minuten Zeit, wie würde man ein System bauen? Ja, dann ja nicht so wie unser jetziges. Das heißt, wir doktern ja so ein bisschen an historischen Strukturen rum, was wahrscheinlich auch nicht anders lösbar ist bei so vielen verschiedenen Interessenslagen. Aber ich glaube, die Ansätze sind gut, die müssen jetzt nur zu Ende gedacht werden. Und da ist für uns natürlich jetzt auch mit unserer Größe und Struktur wie immer auch Chancen in der Entwicklung die nächsten Jahre. Und wir werden so oder so, egal was aber in der Reform rauskommt oder nicht rauskommt, mit Sicherheit einen aktiven Part auch in der Gestaltung der Versorgung spielen.
Gut. Danke dir für deine Einschätzung, Jens. Und ja, danke, dass du Teil dieses Podcasts warst.
Vielen Dank für deine Zeit.
Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Und natürlich freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder von wo auch immer ihr unseren Podcast hört. An dieser Produktion waren beteiligt Lisa-Marie Hofmann für Redaktion, Skript, Aufnahme und Organisation, Dr. Tobias Krick für Moderation und das Competence Center Audiovisuell für Produktion, Schnitt und Cover. Das Krankenhaus der Zukunft ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG.